Geburtsgeschichten. Ich bin Thea Mayer. In diesem Podcast erzählen Frauen von ihrer Schwangerschaft, der Geburt und dem Wochenbett.
Ich habe es im Podcast schon immer wieder erwähnt. Ich bin großer Fan vom Doula-Kollektiv Women's Nature Vienna. Das ist ehrlich gesagt einer meiner absoluten Wohlfühlorte hier in Wien. Und für alle Frauen, die in Wien wohnen, habe ich einen Rabattcode. Ihr bekommt 10 € Rabatt auf eure erste Bestellung beim Women's Nature mit dem Code Thea10. Das Women's Nature liefert Wochenbettboxen mit frisch zubereiteten, gesunden, nährenden, stärkenden Speisen direkt zu euch nach Hause. Und für alle, die vielleicht gerade gar nicht im Wochenbett sind, diese Boxen kann man natürlich auch in anderen Phasen des Lebens bestellen, wenn man nicht gerade im Wochenbett ist. Zum Beispiel im stressigen Alltag mit Kindern, wenn man vielleicht mal alleine ist und der Partner oder die Partnerin nicht da ist. Oder zu Beginn des Zyklus, wenn man eher nach innen gehen möchte und keine Zeit und keine Lust hat zu kochen. Also der Lieferservice vom Women's Nature, wunderbar für Frauen in allen Lebensphasen. Mit dem Code THEA10 gibt es 10 € Rabatt auf die erste Bestellung. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Geburtsgeschichten-Podcast. Mein heutiger Gast ist Caro, die uns von ihren 2 sehr selbstbestimmten Geburten im Krankenhaus erzählt. Und bevor wir anfangen, für diejenigen, die es auf Instagram noch nicht mitbekommen haben, oder auch noch nicht hier im Podcast, ich habe vor kurzem mein 2. Kind zur Welt gebracht, sehr selbstbestimmt diesmal zu Hause, und ich habe schon mal eine Kurzfassung der Geburt aufgeschrieben, und wer diese Geburtsgeschichte lesen möchte, kann sich für mein Newsletter anmelden. Der Link dazu ist in den Shownotes. Aber jetzt erst einmal viel Freude mit den Geburtsgeschichten von Caro.
Hallo und herzlich willkommen, Caro. Schön, dass du uns heute von deinen Geburten erzählst.
Hallo Thea, vielen Dank, dass ich die Möglichkeit bekomme.
Sehr gerne. Magst du dich kurz vorstellen? Wer bist du? Wie sieht deine Familienkonstellation aus?
Ja, sehr gerne. Ich bin Caro, 34 Jahre alt. Ich muss immer ein bisschen überlegen. Und lebe mit meinem Mann und meinem Sohn, der 4 Jahre alt ist, und meinem Babysohn, der 5 Monate alt ist, in einer Kleinstadt in Hessen.
Sehr schön. Bevor wir mit den Geburten deiner Söhne anfangen, was weißt du über deine eigene Geburt?
Ich weiß, ich bin Ende März geboren, und ich weiß, dass es Osterzeit war, weil meine Mutter immer erzählt, dass sie bei Aldi an der Kasse stand und Ostereier gekauft hat und es da dann losgeht. Und das ist auch ein kleines Detail, was so ein bisschen mit meiner 2. Geburt auch kollidiert hat.
Und bin ich gespannt, ob es die Kasse bei Aldi ist oder die Ostereier.
Und ansonsten, meine Eltern haben zusammen 5 Kinder bekommen. Ich bin das 4. So detailliert über meine Geburt weiß ich nicht mehr so viel. Es verschwimmt eher ein bisschen, wenn meine Eltern davon erzählen, von den 5 Geburten. Eine Besonderheit ist, dass die erste Geburt sie zusammen 1969 erlebt haben und meine dann ja 20 Jahre später. Das ist immer ganz interessant, so die Veränderungen von ihnen so zu hören. Und was mir aus meiner ersten Schwangerschaft diesbezüglich in Erinnerung geblieben ist, dass ich anfangs große Angst hatte vor Geburt, und da hat mein Vater mal zu mir gesagt, und ich war sehr dünnhäutig in den Schwangerschaften immer, mein Vater hat dann mal zu mir gesagt, ach Caroline, Geburten sind gar nicht so schlimm. Und dann habe ich direkt losgeschossen, oh, woher willst du das denn wissen? Bis ich mal kurz durchgeatmet habe und mir gedacht habe, ja, er war bei 5 Geburten dabei. Vielleicht kann ich ihm ja doch auch als Mann irgendwie zugestehen, dazu auch was zu sagen zu haben.
Genau. Ja, und vor allen Dingen, wenn er 69 schon bei einer Geburt dabei war, das war gerade so die Zeit, wo das überhaupt erst anfing, dass die Väter bei den Geburten dabei waren. Also
ganz,
das war noch sehr, sehr früh.
Was ganz Besonderes war das.
Ja, schön. Die erste Schwangerschaft von deinem größeren Sohn, war die geplant oder war die eine Überraschung?
Für mich so ein bisschen beides. Also wir haben bewusst aufgehört zu verhüten und haben es geplant und unbedingt gewollt. Und sobald da dieser leichte zweite Strich auf dem Test war, war ich aber erstmal wieder sehr verhalten. Mein Partner, der hat sich direkt sehr gefreut und es war ja auch das, was wir wollten. Und ich war aber direkt so, okay, passiert das wirklich? Und mit meinem Körper, also ich war direkt sehr skeptisch. Und dass dieser zweite Strich so leicht war, hat mich auch sehr irritiert. Wir haben dann nochmal einen digitalen gekauft und ja, es war wirklich so.
Weißt du, wann du getestet hast? Also warst du irgendwie erst ein paar Tage über deine Menstruation oder?
Ja, Tag 35 oder so war das.
Okay, war noch früh.
Ja.
Und hast du dir deine Hebamme gesucht oder bist du zum Arzt gegangen?
Ich bin erstmal dann in der 6. Woche oder so zur Frauenärztin gegangen und habe mich einen Tag nach dem Test mit Freundinnen getroffen und habe mich mit ihnen ausgetauscht. Und wir haben damals in München gewohnt und sie haben mir sehr nahegelegt, mir sofort eine Hebamme zu suchen. Und darauf habe ich dann auch gehört. Und ich bin damals in unserer Nachbarschaft auf ein Hebammenzentrum gestoßen. Mit, ich glaube, 5 oder 6 Hebammen und habe mich von denen dann betreuen lassen.
Und als du in der 6. Woche bei der Frauenärztin warst, konnte man da schon was sehen auf dem Ultraschall?
Ja, ein Herzschlag, meine ich. Und auch noch eine zweite Fruchthöhle, bei der es aber schon so aussah, als würde sie sich nicht weiterentwickeln.
Okay, also eine anfängliche Zwillingsschwangerschaft.
Genau, ja. Was mein Struggle mit der Schwangerschaft irgendwie nicht besser gemacht hat, das hat mich noch mehr überfordert, dieser Gedanke, dass es Zwillinge hätten sein können.
Okay, ja, verstehe ich. Das ist, glaube ich, auch komisch. Vor allen Dingen, wenn man schon weiß, vielleicht, es wird gar nicht mehr. Und dann, ja, wie ging es dir dann weiterhin, gerade in diesem ersten Trimester?
Gerade an diesem Tag, wo wir bei der Gynäkologin waren, ging es mir wunderbar. Ich weiß es noch, München. Im Sommer, es war Juni, wir sind danach zu meinem Schwager gefahren, haben ihm von der Schwangerschaft erzählt, haben per FaceTime meine Eltern und meine Schwiegereltern angerufen und alle super happy für meine Schwiegereltern, das erste Enkelkind für meine Eltern, das 8. Sie haben sich trotzdem noch sehr gefreut. Ja, wow, wir waren frühstücken schön. Es war so ein herrlicher Tag. Und ich habe angefangen, mich auch zu freuen und optimistisch zu sein. Und ein paar Tage später kam dann die große Ernüchterung. Also ich glaube irgendwie, ja, so 7., 8. Woche hat dann die Übelkeit begonnen und ich wurde immer trauriger. Und dieser herrliche Sommer in München hat irgendwie neben mir stattgefunden, weil ich nur traurig zu Hause lag und mir so viel schlecht war. Ich musste mich ein paar Mal sogar unterwegs zu den Hebammen mitten auf der Straße übergeben, in diesem vollen, florierenden Stadtviertel. Ja, dann ging es rapide bergab mit mir.
Kannst du dieses Traurigsein oder diese depressiven Verstimmungen ein bisschen mehr noch beschreiben? War das nur, weil es dir so körperlich schlecht ging oder was ging da so in dir vor?
Es war auch ganz, ganz klar psychisch. Ängste sind hochgekommen, sehr, sehr viele Ängste. Gerade was die Themen anbelangt, wie gut wir uns aufteilen werden, wirklich als Paar und als Eltern. Und eine große, große, riesengroße Angst, dass ich nicht mehr die Freiräume für mich selbst haben kann. Gar nicht, was jetzt wilde Aktivitäten anbelangt, sondern einfach Zeit für mich. Die ich bis dahin immer so sehr genossen habe. Wir haben 2 Hunde, bis dahin war ich total aktiv im Hundesport mit den Hunden, habe gerne Yoga gemacht, war auf Veranstaltungen und ich hatte große, große Angst, dass ich als Mutter das alles nicht mehr machen kann und mich das wahnsinnig unglücklich machen wird. Und das ist ganz interessant, im Nachhinein war nämlich dieses erste Babyjahr für mich das glücklichste, glaube ich, in meinem ganzen Leben. Stillhormone sind für mich so ein Geschenk, die kicken so positiv psychisch bei mir rein. Und ich war so eine, das, wovor ich Angst habe, dass ich so eine Mutti werde und nur noch Zeit mit meinem Baby verbringe, das habe ich auch gemacht im ersten Jahr und habe es so genossen und es war so, so schön für mich. Und erst später, als die Stillhormone wieder zurückgegangen sind und ich auch wieder gearbeitet habe und so, erst dann ist das auch teilweise eingetroffen, was ich befürchtet habe, weil natürlich gibt es nicht mehr diese Freiräume. Ja, also irgendwie habe ich schon auch geahnt und gesehen, was da kommt, aber es kam sehr verzögert und ich hatte dazwischen eine sehr, sehr, sehr extrem schöne Zeit.
Ja, konntest du denn in der Schwangerschaft mit jemandem über deine Gefühle sprechen?
Ja, über diese Ängste habe ich mit meinem Partner natürlich sehr viel gesprochen, der auch immer versucht hat, mir die zu nehmen. Aber was Rationales hat mich da gar nicht richtig erreicht.
Ja.
Es war mehr so, als dann auch dieses Gesamtkonstrukt der Übelkeit irgendwann abgenommen hat, sind auch die depressiven Verstimmungen, die haben dann auch abgenommen. Es war auch sehr verknüpft mit einer sehr, sehr großen Energielosigkeit. Ich habe damals noch studiert und ich konnte dann, es war Ende des Semesters, alle Klausuren, die anstanden, habe ich dann einfach ausfallen lassen, weil ich mich dann nicht dazu imstande gesehen habe. Und das hat mir sehr gut getan, dass ich irgendwie so sehr eigenverantwortlich diesen Lebensbereich managen konnte. Und irgendwann im Herbst, genau, und nach so ziemlich in der 13. Woche war die Übelkeit in der Schwangerschaft vorbei. Und dann wurde es auch psychisch wieder besser, weil ich wieder mehr unternehmen konnte. Ich habe dann noch voll studiert und es hat mir total Spaß gemacht, mich aber auch halt nebenher viel ausgeruht. Ja, genau. Und diese Zeit, die war dann ja auf jeden Fall angenehmer. Aber was geblieben ist, dass ich habe immer darauf gewartet, auf diese Verbindung mit meinem Baby, dass die jetzt kommt und so diese Vorstellung von der Schwangeren, die ihren Bauch anlächelt. Und das hat sich nicht so richtig eingestellt im ganzen Verlauf der Schwangerschaft. Und da kamen sehr viele Gefühle da diesbezüglich hoch, dass ich irgendwie falsch bin, womöglich. Weil das ja so das Bild, was bis dahin immer an mich herangetragen wurde, ein anderes war, ja, dass ich jetzt so verliebt und in Verbindung schon mit meinem Baby sein müsste, das war ich aber nicht. Ich habe auch sehr stark abgenommen in der Schwangerschaft, also jetzt verhältnismäßig, ich habe insgesamt nur 2 Kilo zugenommen in der ganzen Schwangerschaft und mein Baby hat sich ja trotzdem prächtig entwickelt, sprich, ich war irgendwann war nichts mehr an mir dran. Ich hatte keinen Po mehr. Die Beine waren, ja, sahen nur noch aus wie Knochen. Und ich hatte dann immer so das Gefühl, dass das Baby mich so aussaugt, was ja auch irgendwie ja der Fall war. Ja, ich habe sogar, also das ist wirklich, das hatte ich bislang noch nie irgendwie von einer Schwangeren gehört. Ich hatte teilweise fast so das Gefühl, dass ein Parasit in mir sitzt.
Ja.
Und mich, aussaugt.
Ich glaube, das Gefühl kennen einige, aber da wird auch immer gar nicht so viel drüber geredet.
Ja, ich merke auch gerade, was ich für ein Problem habe, darüber zu reden, weil sich das ja, glaube ich, noch krass anhört, aber es ist mir wichtig, das zu sagen.
Danke, dass du das so oft teilst. Ich hatte gerade jetzt am Wochenende, hat mir eine Freundin genau das erzählt aus ihrer zweiten Schwangerschaft, dass sie auch das Gefühl hatte, da ist so ein Parasit, der sie von innen auffrisst.
Ja. Das Bild von Bella aus Twilight mit dem Vampirbaby im Bauch kam ja auch ganz oft irgendwie hoch, ja.
Ja. Wie hast du dich denn dann auch gemeinsam mit deinem Partner auf die Geburt vorbereitet und wie habt ihr den Geburtsort ausgewählt?
Auf der einen Seite gab es da eben dieses Hebammenzentrum. Dadurch, dass das so groß aufgestellt war, hatte ich jetzt keine sehr persönliche Hebammenbegleitung, weil es halt einfach immer jemand anders war. Aber von Anfang an war ich alle 2 Wochen bei den Hebammen und teilweise mehrmals in der Woche, weil dadurch, dass sie diese Zentrumsstruktur hatten, die eine total gute Infrastruktur hatten und ständig mir Akupunktur geben konnten, und zum Ende der Schwangerschaft in den letzten 6 Wochen sogar ich alle 2 Wochen zur Massage dahin gehen konnte. Das war, also ich habe sehr stark die Vorteile von dieser großen Infrastruktur gesehen und die haben mich einerseits begleitet und da habe ich natürlich auch manchmal über meine Ängste gesprochen, aber dadurch, dass die Beratung da nicht so persönlich war, hat mich das jetzt nicht so super abgeholt, aber die haben auch ein total großes Kursangebot gehabt. Wir haben teilweise ich alleine, teilweise mit meinem Partner Einen Geburtsvorbereitungskurs haben wir in dem Krankenhaus gemacht, wo wir dann entbinden wollten. Und bei den Hebammen haben wir einen Tragekurs gemacht, Säuglingspflege, einen Wochenbettkurs, einen Stillkurs. Also das war wirklich stark. Unser Wissen war dadurch wirklich schon sehr, sehr groß. Das war jetzt qualitativ alles nicht so mega detailliert und gerade der Tragekurs auch so ein bisschen fragwürdig, muss ich im Nachhinein sagen. Aber trotzdem haben wir einfach sehr viele Informationen schon bekommen. Du wolltest eigentlich wissen, wie wir den Geburtsort ausgewählt haben, oder?
Unter anderem auch, aber du erzählst schön, kein Problem.
Genau, wie wir uns auf die Geburt vorbereitet haben. Ja, das hat natürlich alles sehr viel geholfen und wir haben uns einfach so rein, was Infos anbelangt, die man braucht, sehr gut vorbereitet gefühlt. Dann haben wir den Geburtsvorbereitungskurs bei einer anderen Hebamme gemacht in dem Krankenhaus, für das wir uns entschieden haben, was auch schön war, dann da schon mal so über den Flur zu gehen, zu dem Kursraum und da schon mal die Wege zu kennen. Und ich habe angefangen, Podcasts zu hören, vor allen Dingen den Podcast von Die friedliche Geburt. Und der hat mir sehr geholfen, meine Ängste abzubauen vor der Geburt. Ich habe auch so ein paar Coaching-Formate bei mir selbst angewandt, um die Ängste abzubauen. Und das hat sich wirklich schön geswitcht, je näher es auf die Geburt zuging. Ich wurde immer optimistischer und habe immer mehr den Gedanken zugelassen, dass eine Geburt einfach schön sein kann und nicht schlimm sein muss.
Und wann ging die Geburt dann los? In der wievielten Woche warst du?
Der ET war an einem Sonntag und ich war am nächsten Montag bei meiner Gynäkologin. Das war in beiden Schwangerschaften so, dass ich immer weniger mit meiner Frauenärztin und dann später mit meinem Frauenarzt anfangen konnte, weil ich so sehr ins Vertrauen gegangen bin immer mehr und aber das Bedürfnis der Gynäkologie ja aber ein anderes ist, ne? So das Bedürfnis der Sicherheit und Kontrolle und damit ist es irgendwie immer mehr kollidiert. Ich bin immer ungerner dann gegangen und an diesem Tag 40 plus 1 war alles okay bei der Untersuchung und ich habe den Fehler gemacht, meine Gynäkologin dann zu fragen, oh, mein Bauch ist so klein, ist das eigentlich, was ist denn da eigentlich los? Und dann wurde sie halt irgendwie so ein bisschen aufgeschreckt und, oh ja, vielleicht ist das Wachstum des Kindes verzögert, hat das Kind dann auch gemessen zum ersten Mal, soweit ich mich erinnere, im ganzen Schwangerschaftsverlauf und mir dann eine Überweisung in die Klinik geschrieben wegen verzögertem Wachstum. Und das hat mich in dieser wirklich, man ist ja hochsensibel in dieser Phase der Schwangerschaft und das hat mich so fertig gemacht, weil das, womit ich am allerwenigsten mich anfreunden konnte, war der Gedanke einer Einleitung. Ja, und dann hatte ich diese Überweisung. Ich habe die zusammengefaltet, in meine Manteltasche gesteckt, das weiß ich noch, und mich wahnsinnig aufgeregt. Und zu dem Zeitpunkt, ich hatte bis 2 Wochen vor ET, habe ich noch ganz aktiv studiert und die letzten 2 Wochen mir vorgenommen, dann wirklich einen Mutterschutz für mich zu gestalten. Und ich lag wirklich nur noch auf der Couch, habe im öffentlich-rechtlichen Fernsehen irgendwelche Schnulzen geschaut, bin eingeschlafen, habe weitergeschaut. Mit den Hunden war ich nur noch so aktiv, dass mein Partner uns irgendwo auf eine Wiese gefahren hat, uns da was aufgebaut hat. Ich habe dann irgendwie die Hunde longiert oder so, so wo ich mich möglichst wenig bewegen muss. Und er hat alles wieder eingepackt und wir sind zurückgefahren. Yoga habe ich dann noch gemacht. Das habe ich in der ersten Schwangerschaft sehr viel gemacht, aber das war's. Und das war so, so schön, wirklich. Ich erinnere mich so gern zurück an diese Zeit, an diese 2 Wochen. Und ja, da bin ich dann auch erstmal zurück auf meine Couch und habe mir so eine Schnulze angemacht und hatte, weil ich war gut vorbereitet, schon eine Unterlage unter mich gelegt auf die Couch. Und auf dieser Unterlage ist dann meine Fruchtblase aufgegangen. Es war so ein schöner Moment, weil ich mich so gut vorbereitet gefühlt habe, dadurch, dass wirklich dieser Plan aufgeht. Und es ging dann auch so weiter. Also es war kein Platzen, es gab keinen Knall, es gab keinen Schwall, es war nur ein leichtes Tröpfeln. Und ich wusste sofort, was es ist. Ich habe meinem Mann dann den Code geschickt, den wir vereinbart hatten für den Fall, dass es losgeht. Er hat gearbeitet und seine Arbeitsstelle war aber gar nicht weit weg von unserer Wohnung. Und dann habe ich sofort gemerkt, okay, ich muss auf die Toilette, bin auf die Toilette gegangen. Da hat sich das nochmal bestätigt, dass es so eine leicht rosane Flüssigkeit ist. Und ich habe komplett meinen Darm entleert direkt. Und da, ich weiß noch, ich saß da auf der Toilette und dachte, boah, wow, wie cool ist denn bitte mein Körper? Ich habe vorher über Einläufe und so auch schon oft nachgedacht und konnte mir das gut vorstellen. Ja, aber mein Körper hat es einfach ganz von alleine gemacht. Ich habe das so bewundert und mich so gefreut und ach, der Plan mit der Unterlage ist aufgegangen. Ja, relativ schnell kam mein Mann dann auch nach Hause und wir waren sehr aufgeregt und haben im Krankenhaus angerufen. Damals war noch so mein Informationsstand und das hat auch das Krankenhaus so gemacht, dass man, wenn die Blase sich geöffnet hat, man auch so alsbald dann kommt. Wir haben noch so ein paar Sachen zurecht gepackt und dann sind wir losgefahren, haben noch den Schlüssel zur Wohnung zu meinem Schwager gebracht. Die Öffnung der Blase, die war so gegen 17 Uhr und so um 19 Uhr ungefähr, 19:30 Uhr waren wir dann im Krankenhaus.
Und hast du im Krankenhaus diese Überweisung der Ärztin überhaupt erwähnt, oder?
Nein, die habe
Okay.
ich im nächsten Herbst, als ich den Mantel wieder angezogen habe, in meiner Manteltasche wiedergefunden.
Okay. Wie ging es
Also
dann im
die habe ich auch
Krankenhaus?
nicht vergessen, sondern die habe ich sehr bewusst nicht vorgezeigt.
Ja, und wie ging es dann im Krankenhaus weiter?
Da kam ich natürlich erstmal ans CTG und ich hatte mich mit dem Gedanken von Geburt in Hypnose natürlich über den Podcast schon viel auseinandergesetzt und so. Und ich habe aber ganz bewusst den dazugehörigen Kurs oder was anderes nicht gemacht, weil ich so ein Gefühl hatte davon, dass ich nicht zu perfektionistisch an diese erste Geburt rangehen möchte. Ich glaube auch sehr, um mich davor zu schützen, nachher womöglich enttäuscht zu werden. Also es kam für mich überhaupt nicht in Frage, mich detailliert mit Hypnose vorzubereiten. Aber ich habe halt schon, konnte diesen Gedanken, dass man in sich geht, sehr viel abgewinnen und habe dann da im CTG versucht, das auch zu machen, indem ich Bibi und Tina gehört habe, weil ich seit meiner Kindheit und auch heute noch, wenn ich Einschlafprobleme habe, das zum Einschlafen höre. Es hat in dem Moment aber nicht funktioniert. Die Wehen sind im Auto übrigens schon so leicht losgegangen. Genau, und haben dann aber im Krankenhaus, glaube ich, ganz klassisch erstmal wieder so ein bisschen aufgehört. Und es gab dann auch eine vaginale Untersuchung. Genau, als wir angekommen sind im Krankenhaus, was ich auch wieder so cool fand, es war gerade Hebammenwechsel. Wir kamen da rein und genau, es war nämlich 19 Uhr. Wir sind um 19 Uhr angekommen. Es hatte gerade der Hebammenwechsel stattgefunden. Ich wusste also, die Hebammen, die mich jetzt betreuen, die bleiben mir eine Weile erhalten. 12-Stunden-Schichten gab es in diesem Krankenhaus. Genau, und dann hat die Hebamme, die mich betreut hat, mich vaginal untersucht. Es hat aber total wehgetan. Und das hat sie mir auch angemerkt und hat dann aufgehört. Und in meinem Geburtsplan stand auch, dass ich das nicht wissen möchte, wie die Muttermundsöffnung ist. Und ja, sie hat mir dann aber schon, hat es schon respektiert, aber uns auch so ein bisschen zu verstehen gegeben, dass sie das gar nicht richtig ertasten konnte. Genau. Und ich weiß nicht, ob ich mich richtig, ich glaube, sie hat irgendwie gesagt, weil das Köpfchen im Weg ist oder so, aber das macht ja auch keinen Sinn. Ich weiß es nicht genau. Der Kopf, der war schon sehr, sehr früh, sehr, sehr tief. So erkläre ich mir das auch, dass das Fruchtwasser nur so tröpfchenweise rausgekommen ist. Genau, und dann ja, haben wir halt erstmal, also es hat sich schon so ein bisschen abgezeichnet, also von Geburt ist hier noch lange nichts in Sicht. Geht mal auf ein Zimmer und das fand ich dann ach, irgendwie eine komische Situation. Auf diesem Zimmer hatte gerade, war halt eine Frau mit ihrem Baby, die gerade frisch entbunden hatte. Und dann lagen wir da halt in diesem kleinen Bett, mein Mann und ich zu zweit. Wir waren erst noch spazieren gegangen. Genau, und das war ein sehr spannender Moment, weil ich schon meine Yoga-Atmung in den Wehen die ganze Zeit angewendet habe. Und damit total gut umgehen konnte und aber auch halt für mich dachte, ja, es ist noch ganz am Anfang. Dann sind wir rausgegangen und es war noch mal ein sehr kalter Tag im März und ich habe gefroren draußen. Und dann, ich habe gefroren und dann kam eine Wehe und es war so ein riesengroßer Unterschied, eine Wehe zu bekommen in dem Moment, in dem ich so verkrampft bin, weil mir kalt ist, oder wenn ich mich halt konzentriere und atme. Das war so ein richtiger Schlüsselmoment für mich, weil ich da wirklich an meinem Körper gemerkt habe, boah, ich kann mächtig was beeinflussen mit meiner Arbeit, die ich mit dem Atmen und Entspannen leiste. Und dann lagen wir noch eine Weile in diesem Bett. Ich habe irgendwie versucht, halt zu atmen, mich zu entspannen. Mein Mann hat neben mir geschlafen. Wir sollten um 10 zurückkommen in den Kreissaal und um 9:30 habe ich dann aber gesagt, komm, lass uns schon mal gehen. Ich hatte auch Körnerkissen bekommen für mein Kreuzbein, das weiß ich noch. Das war auch sehr angenehm. Und im Nachhinein, so das Einzige, was ich an dem Kreissaal doof fand, war, dass sie mir einmal dieses Heizkissen gegeben haben und es war nicht warm genug. Ja. Weil mir das sehr, sehr gut geholfen hat, dieses am Kreuzbein irgendwie zu lindern. Und dann sind wir zurückgegangen und die haben wieder ein CTG gemacht und ich wurde so, so rastlos irgendwie. Ich wollte da nicht mehr liegen, die Wehen wurden intensiver. Ich habe dann nach einer Viertelstunde CTG gesagt, ich will nicht mehr, ich will jetzt in die Wanne. Und die Geburtswanne wurde aber gerade noch gereinigt und dann hat die Hebamme mir eine Wanne eingelassen in also eine Entspannungsbadewanne, die angeschlossen ist an einen Kreißsaal. Und da sind wir dann rübergegangen. Es war dann mittlerweile halt so 10 Uhr. Dann habe ich mich ausgezogen und so. Und so diese Momente, wo halt irgendwas von mir gefordert wurde, dass ich mich ausziehen sollte oder auf die Toilette gehen, wenn ich da eine Wehe bekommen habe, das war schon sehr unangenehm. Und wenn ich aber so meine Entspannung und meine Atmung fahren konnte, war das total aushaltbar. Es war ein Druck, ein intensiver Druck, der immer intensiver, ein Druck nach unten wurde. Und ich habe auf dem Po einen immer größeren Druck gemerkt. Ja, und als wir dann da in diesem Kreißsaal waren, ich mich da umgezogen habe, auf die Toilette gegangen bin, da habe ich dann gemerkt, wie mental ich mich so ein bisschen verloren habe. Im Nachhinein weiß ich, dass das die Übergangsphase war. Da habe ich mich in so einem Gedankenkarussell bewegt. Ja, es ist jetzt zwar gut aushaltbar, aber 24 Stunden, wie soll ich das hier denn jetzt so lange machen? Gar keine Lust. Es ist ja auch langweilig, so lange hier im Krankenhaus jetzt rumzuhängen. Und ich schaffe das bestimmt alles gar nicht. Und habe auch die Hebamme gefragt, geht das jetzt 20 Stunden noch so weiter? Und sie hat schon so geguckt, mal schauen. Weil ich auch so ein bisschen im Hintergedanken halt diese vaginale Untersuchung hatte, ne, die für mich irgendwie so ganz klar gemacht hat, es dauert noch. Ja, und dann bin ich in die Entspannungsbadewanne gegangen und da konnte ich halt mich wieder runterfahren und atmen und es war ausschließlich angenehm. Ich habe immer weiter gemerkt, wie ich ja, jetzt im Nachhinein, wie ich weiß, wie ich wirklich in Trance mich selber versetzt habe, mein Körper das auch gemacht hat, ich einfach immer, immer tiefer gefallen bin. Und irgendwann, also es muss schon eine Weile gewesen sein, die ich da drin lag. Weil ja, ich glaube, ich um 10 oder 10:30 das CTG abgebrochen habe. Und um 0:33 mein Sohn geboren wurde. Irgendwann in so einer Wehe habe ich mal die Hand zwischen meine Beine gehalten und habe gemerkt, wie das Köpfchen rauskommt. Und in mein Gefühl im Nachhinein war die Hebamme gerade gegangen, hat gesagt, so, jetzt entspann dich immer schön, klingelt, wenn was ist. Ja, und dann wurde ich schwer aufgeregt. Also damit hatte ich überhaupt nicht gerechnet, ja, wie mein Sohn sich durchs Becken bewegt hat oder so. Ich habe das nicht so detailliert gemerkt. Ich habe nur halt in einer Phase mal gemerkt, wie intensiv dieser Druck auf mein Po war. Ja, und dann war ich sehr aufgeregt, habe gesagt, der kommt, schnell, ruft die Hebamme. Das hat er dann gemacht. Und dann gab es, ja, vermutlich ein paar Presswehen. Ich sage vermutlich, weil ich bei dieser Geburt nicht einmal das Gefühl hatte, pressen zu müssen, sondern ich habe mich einfach fallen lassen in den Zustand meines Körpers. Und mein Sohn und mein Körper haben das eigentlich fast alleine gemacht. Ich habe mich nur bemüht, mich zu entspannen und zu atmen. Der Moment, in dem der Kopf geboren wurde, der war dann schmerzhaft. Da habe ich auch mal kurz einen Ton von mir gegeben, weil das halt vorher war es dieser Druck, den ich total gut handeln konnte, und dann war es ein starkes Ziehen. Ja, und dann war sein Kopf da. Und kurze Zeit später der ganze Körper, und das war die Geburt. Und ich weiß noch, wie baff ich war, dass es das jetzt war, dass es so leicht war. Es war eine super, super leichte Geburt. Und das ist auch das, was ich gelernt habe von dieser Geburt, dass die Sachen, auch wenn man erwartet, sie werden irgendwie krass, sie dürfen trotzdem leicht sein. Und auch große Sachen dürfen leicht sein und sind manchmal einfach leicht.
War die Hebamme ein bisschen aufgeregt, weil du immer noch in der Entspannungsbadewanne liegst, lagst, oder?
Sie hat es sich nicht anmerken lassen. Es war auch eine sehr junge Hebamme. Und gerade im Nachhinein, wo ich mich im Rahmen der zweiten Geburt noch mal intensiver mit meinen Erwartungen an die Geburt und so auseinandergesetzt habe, hat sie das einfach wahnsinnig toll gemacht. Sie hat mir immer meinen Raum gegeben und war einfach nur an meiner Seite. Und ja, hat mir aktiv den Raum gegeben, hat sich komplett eingestellt auf meine Wünsche. Ja, und es war, glaube ich, sehr für sie okay. Ich hatte ja da drin auch gar keine große Möglichkeit, meine Position zu ändern, aber das war auch nicht schlimm, sondern dieses einfach, wie man in der Badewanne liegt, genau das Richtige war. Ich hatte nicht einmal den Impuls, das zu verändern. Von daher hatte ich auch genug Platz.
Ja, als dein Sohn dann da war, konntest du ihn gleich zu dir auf die Brust nehmen oder hat die Hebamme dir geholfen?
Ja, das, weiß ich auch noch ganz genau, ich bin da gerade richtig drin in diesem Moment. Sie hat mich dann gefragt, willst du ihn aufnehmen? Willst, und so, und ich habe, dann ist mein Kreislauf komplett abgesackt. Ich glaube, es war einerseits so dieses warme Wasser und auch so diese tiefe Trance. Bin da gar nicht so leicht wieder rausgekommen, gerade in Kombination mit diesem körperlichen, mit dem Kreislauf, der abgesackt ist. Ich habe dann gesagt, nein, der Papa. Und so hat sie ihn dann rausgeholt und meinem Mann auf den Arm gegeben, der sich schnell das T-Shirt ausgezogen hat. Und ja, damit war die Hebamme aber halt gar nicht glücklich, was auch richtig so ist, ja. Aber es hat sich auch so ein bisschen dieses fortgesetzt, dass ich halt noch nicht so die Verbindung irgendwie zu meinem Baby hatte. Ich dachte auch, oh krass, jetzt ist er da, und habe gesehen, er ist irgendwie recht lila, wie Babys halt sind. Das war mir in dem Moment nicht bewusst, dass es normal ist, und habe gefragt, ist er gesund, ist alles dran? Weil auch schon so ein bisschen diese Angst, dass er zu klein ist, in mir noch drin gesteckt hat. Und er war auch total ruhig, er war total entspannt. Und mein Partner hat ihn dann kurz gehalten, aber die Hebamme war sehr daran interessiert, ihn mir dann ganz schnell auf die Brust zu legen. Und hat sie dann auch gemacht, und er hat so ein bisschen rumgequietscht. Sie hat noch versucht, ihn ein bisschen zu animieren, weil er halt so entspannt war. Ja, und mein Kreislauf ist dann immer mehr abgesagt. Wir lagen dann trotzdem, glaube ich, noch eine Weile da im Wasser. Und meine Erinnerungen sind dann so ein bisschen verschwommen. In meiner Erinnerung kam die Plazenta dann auch da in der Wanne. Ich glaube, sie hat das Wasser irgendwann abgelassen, und meine Plazenta kam recht schnell und unkompliziert hinterher. Und dann ja, wurde ich so langsam auch wacher. Und dann hat sie angeregt, dass ich ja jetzt mal auf das Kreisbett gehen könnte. Und ja, ich musste fast lachen und habe gesagt, ja, wie denn? Ich konnte mir nicht vorstellen, wie ich jetzt meine Glieder ansteuern soll, weil mein Körper so weich geworden ist. Ja, sie hat mir dann aber geholfen. Es war zwischendurch, war auch mal kurz eine Gynäkologin da, die hat aber nur mal kurz geguckt. Ich weiß nicht, ich habe versucht, oh, sind Sie die Kinderärztin? Und alle haben gelacht, weil ich wirklich ein bisschen neben mir stand. Ja, und dann waren wir auf dem Kreisbett und haben weiter gebondet. Und ich kürze es jetzt mal ein bisschen ab. Irgendwann, also 0:33 Uhr wurde er geboren, und gegen 4 Uhr sind wir dann eingekehrt zurück in das Zimmer. Wir wollten nämlich eigentlich ambulant entbinden, aber mitten in der Nacht wollten wir dann auch nicht nach Hause fahren. Und was ich total schön in Erinnerung habe, dass uns immer wieder so aufgewärmte Tücher gegeben wurden. Das war so gemütlich und schön, und mein Baby lag da und hat schon gestillt. Und dann wurde er mir auch nur mit Windeln und diesen warmen Tüchern mit in dieses Zimmer, in das Bett gegeben. Und ich konnte überhaupt nicht schlafen, sondern habe ihn die ganze Zeit nur angeguckt. Und dann war da wirklich dieser Moment, da ist es dann passiert, dass mein Herz sich geöffnet hat für ihn, was so lange nicht passiert ist, was auch mit der Geburt nicht passiert ist. Ja, und da, eigentlich da, wurde ich erst seine Mama.
Schön.
Genau, und dann mein Mann war nach Hause gefahren, hat ein bisschen geschlafen, ist so um 9 wiedergekommen in das Krankenhaus und dann sind wir gegen 12 alle zusammen nach Hause gefahren.
Wie groß und schwer war er denn jetzt?
Auf völliger Durchschnitt, 54 Zentimeter und 3,5 Kilo.
Also völlig, völlig normal.
Genau.
Okay. Du hattest vorher schon ein bisschen erzählt, dass die Stillhormone dir total gut getan haben.
Ja.
Und dass es dann eher für dich wieder schwierig wurde, als du wieder arbeiten gegangen bist.
Ja.
Wie war diese Zeit und wann kam dann die Entscheidung für ein zweites Kind?
Also es ist wirklich alles sehr stark hormonell gesteuert, glaube ich, wenn man da mal so drüber nachdenkt. Ich habe nach ungefähr, also es wurde für mich die Mutterschaft ein bisschen weniger leicht, aber in einem wirklich okayen Rahmen, als mein Sohn so anderthalb war. Er war nämlich auch ein unfassbar pflegeleichtes Baby. Ununfassbar. Also das hätte ich nie für möglich gehalten, dass es so ein pflegeleichtes und zufriedenes Baby gibt. Und so mit anderthalb hat es angefangen, schon eigentlich recht früh, ging es los mit seiner Autonomiephase und hat sehr intensive Wutanfälle gekriegt. Und da kam dann eigentlich zum ersten Mal so dieses Gefühl der Fremdbestimmung hoch, das halt einfach einhergeht mit Mutterschaft. Ja, das kam einfach anderthalb Jahre verzögert. Genau, und dann habe ich habe auch meine Masterarbeit geschrieben mit ihm zusammen im Corona-Lockdown mit Leichtigkeit. Also diese Leichtigkeit der Geburt hat sich erstmal ganz lange noch fortgesetzt. Genau, und dann mit seiner wachsenden Autonomiephase habe ich mich schon dann mehr und mehr eingeschränkt gefühlt. Ich habe ihn dann mit 2, 2,5 ungefähr, habe ich angefangen, ihn nachts abzustillen, weil er immer noch sehr, sehr viel getrunken hat. Immer noch teilweise alle 2 Stunden viel, viel stillen wollte nachts. Genau, dann habe ich halt das, habe ihn noch Einschlaf gestillt und bei Bedarf tagsüber, aber habe das nächtliche Stillen dann eben abgestillt. Und da kam bei mir dann so ein Hormoneinbruch. Da hatte ich dann wieder intensive depressive Verstimmung und wusste diesmal genau, dass es an der Hormonumstellung liegt. Und das hat mir sehr, sehr geholfen. Ich habe den ersten Tag wirklich in meinem Kalender minutiert und mir vorgenommen, weil es so intensiv war, wenn das jetzt 2 Wochen anhält, hole ich mir Hilfe. Es war dann nach 1 Woche 10 Tagen, ist es schon deutlich abgeschwächt. Das ist also, das habe ich dann nicht gebraucht. Und das hat mir auch sehr geholfen, das Wissen darum, dass das die Hormonumstellung ist. Und ganz abgestillt habe ich dann kurz vor seinem 3. Geburtstag, aber das hat gar nichts mehr ausgemacht, sondern es war wirklich diese große Stillmenge, die sich reduziert hat, die da hormonell was umgestellt hat.
Ja. Und dann die 2. Schwangerschaft, war die geplant oder war das eine Überraschung?
Ja, das geht eigentlich fließend ineinander über. Ich konnte mir nämlich überhaupt kein 2. Kind vorstellen, bis ich dann ganz abgestillt habe. Und dann kam plötzlich der Wunsch hoch. Das war im Januar und ich war im April, bin ich dann wieder schwanger geworden. Wir waren, diese Zeit ist jetzt halt ungefähr genau 1 Jahr her, im Urlaub in Südtirol. Da habe ich wieder kurze Zeit nach Ausbleiben der Periode einen Test gemacht und der war positiv.
Und wie ging es dir dann in dieser Schwangerschaft?
Es war, eigentlich waren die Sachen sehr, sehr ähnlich, aber intensiver. Abgesehen von der depressiven Verstimmung. Weil ich, glaube ich, eher wusste, dass es eben diese hormonelle Umstellung ist, dass es wieder weggeht. Und an den konkreten Ängsten, die hochgekommen sind, das waren diesmal eher existenzielle Ängste und Ängste, was meine berufliche Zukunft anbelangt, die dann eher schon mal bearbeitet habe mit ein paar Tools. Und aber die Übelkeit war viel, viel intensiver, die Energielosigkeit viel, viel größer. Ich war zum Glück sofort im Beschäftigungsverbot, weil ich weiß nicht, wie ich hätte arbeiten sollen. Es war auch wieder Sommer und der Sommer für mich eigentlich verloren. Diesmal hat die Übelkeit bis zur 18., 19. Woche angehalten. Ich habe auch Medikamente bekommen. Ich habe hochdosiertes Vitamin B12, ist es ja, glaube ich, genommen, und damit ließ es sich aber nur so ein bisschen einfangen. Ich habe auch wieder abgenommen. Ja, es war überhaupt keine schöne Zeit, eigentlich eher schrecklich. Und diesmal halt noch mit einem 3-jährigen Kind, was mich braucht und fordert, ja.
Das kann ich mir vorstellen, dass das dann noch extra schwierig ist.
Ja. Und ich hatte immer dann darauf hingefiebert, ja, mit der 13. Woche ist es vorbei, aber dann ist es halt nicht vorbeigekommen. Das hat mich dann auch noch mal in ein Loch gezogen. Und dieses Medikament durfte man auch nur bis zur 18. Woche nehmen. Und es hat dann tatsächlich aber in dieser Zeit dann aufgehört. Und es ist, was geblieben ist, ist, dass ich überhaupt keinen Appetit habe, überhaupt nicht mit Freude essen konnte. Und habe da auch gemerkt, dass einem das wirklich ein Stück, oder mir zumindest ein Stück Lebensqualität nimmt.
Ja, meine Essen ist wichtig. Auf allen Ebenen.
Ja, total.
Bist du wieder in das Hebammenzentrum gegangen oder habt ihr da noch in München gewohnt überhaupt?
Nein, wir sind zwischenzeitlich umgezogen hier nach Hessen. Und ich hatte mir hier schon gewünscht, dass ich diesmal eine persönlichere Begleitung habe, und hatte schon vorher immer mal gehört von einer Hebamme, die hier ist und die sehr engagiert ist und sehr geschätzt wird von ihren Schwangeren. Und bei der habe ich mich sofort nach dem Schwangerschaftstest gemeldet. Im Nachhinein haben wir das aber irgendwie unsere Erwartungen gegenüber, die wir aneinander hatten, nicht richtig abgestimmt, weil sie eigentlich ihren Fokus auf die Wochenbettbetreuung hat. Das war mir aber nicht so klar. Ich hatte auch eigentlich die Schwangerenvorsorge erwartet und habe irgendwie immer erwartet, dass sie sich bei mir meldet. Was sie aber irgendwie nur einmal gemacht hat, und ich war so in dieser Energie und Tatenlosigkeit versunken, dass ich mich auch nicht bei ihr melden konnte oder es zumindest nicht gemacht habe. Im Nachhinein hat sie dann auch mal zu mir gesagt, oh, warum hast du dich denn nicht bei mir gemeldet? Weil ihre Erwartung war irgendwie, dass ich sie anrufe, wenn was ist, und meine Erwartung war, dass sie mich anruft. Ja, genau. Im Nachhinein finde ich es fast ein bisschen alarmierend, dass ich noch nicht mal dazu so richtig in der Lage war, mir da von ihr Hilfe zu holen. Ja, ich habe dann erst gegen Ende der Schwangerschaft habe ich sie dann endlich mal angerufen, um sie zu fragen, ob sie geburtsvorbereitende Akupunktur macht. Und das hat sie gemacht. Und da habe ich dann erst angefangen, sie kennenzulernen, eigentlich am Ende der Schwangerschaft.
Ja, und sonst bist du einfach zu den Vorsorgen zum Arzt gegangen.
Genau, ja.
Und weil ihr jetzt ja woanders gewohnt habt, wie hast du denn das Krankenhaus ausgewählt?
Aus Erzählungen. Das war ein recht kleines Krankenhaus in der nächsten Stadt. Ja, und ich habe von, genau wie von der Hebamme, habe ich eigentlich von den Müttern hier im Umkreis immer gehört, die waren alle bei der Hebamme und haben alle in dem Krankenhaus entbunden. Und dann habe ich mir gedacht, mache ich das doch auch so. War das schon mal auch dann für eine Kreißsaalbesichtigung, und da haben wir uns dann angemeldet.
Und hast du sonst noch irgendwas gemacht in dieser Schwangerschaft, um dich auf die Geburt vorzubereiten?
Ja, nach meinen positiven Erfahrungen aus der ersten Geburt wollte ich es jetzt noch mal richtig mit einem ja, professionellen Rahmen angehen und habe den Kurs der friedlichen Geburt gemacht. Ungefähr ab der 30. Woche habe ich den, glaube ich, angefangen. Was einerseits viel Input ist über Geburt und wie man in Hypnose entbinden kann. Und andererseits halt Vorbereitung über die Hypnosen, wo man wirklich diesen hypnotischen Zustand und da reinzukommen sehr intensiv übt. Und dann auch Hypnosen, die man während des gesamten Geburtsprozesses die ganze Zeit hören kann, die einen da begleiten. Und im Rahmen des Kurses haben mein Partner und ich mich sehr intensiv damit auseinandergesetzt, wie wir die Geburt gestalten wollen und auch wie wir miteinander interagieren. Bei der ersten Geburt hatte ich nämlich gemerkt, da hatten wir uns nicht damit auseinandergesetzt. Da hat irgendwann mein Partner mich mal angefasst und irgendwie wollte mich streicheln und mit mir reden und so. Und das wollte ich überhaupt nicht. Das habe ich ganz klar gemerkt in dem Moment. Es hat mich total rausgebracht. Habe ich ihm, glaube ich, das auch gesagt in dem Moment. Und ja, solche Sachen wollte ich diesmal halt nicht dem Zufall überlassen, sondern habe mich da sehr intensiv zusammen mit ihm auseinandergesetzt. Also wirklich so detailliert, dass er wusste, wie kann er mich ansprechen, wie regelmäßig möchte ich von ihm wie Wasser gereicht bekommen und all sowas.
Und wann ging die Geburt dann los?
Es war wieder so, dass mein Gynäkologe mich wahnsinnig gemacht hat. Ich hatte keine Lust auf CTG und so, aber war halt irgendwie in diesem System drin. Er wollte mich dann nach Überschreiten des ETs alle 2 Tage sehen und am Wochenende dann soll ich in die Klinik sehen. Das hat mich alles einfach genervt. Und dann war ich auch wirklich dann an, ich glaube, ET plus 5, dann einmal in der Klinik und da fand ich alle viel netter irgendwie. Weil es da halt deutlich hebammenorientierter zuging, ja. Die meisten Untersuchungen und Gespräche habe ich mit den Hebammen geführt. Ja, und da habe ich mich dann schon wohler gefühlt. Das war auch wieder ein Montag, der ET plus 5. Und wir waren dann halt eh in dieser nächstgrößeren Stadt hier und sind dann zu Aldi gegangen. Hier schließt sich der Kreis. Nachdem ich bei der Untersuchung im Krankenhaus war und es war alles unauffällig, keine Wehentätigkeit. Ich hatte sehr intensive Senkwehen in der Schwangerschaftsarbeit, meistens abends und nachts, davon hat sich aber nichts gezeigt. Und ja, dann sind wir durch Aldi gegangen und ich war so langsam eh unterwegs, schon irgendwie in der ganzen Schwangerschaft und habe mich da an diesen Moment erinnert, dass es bei meiner Mutter bei Aldi losging. Und ich habe es irgendwie schon gespürt. Ich habe mich so... Das hatte ich eine Woche vorher auch schon mal, da dachte ich auch schon, das ging los. Und es war jetzt wieder so, dass ich besonders langsam wurde. Und als wir zu Hause zurück waren, stand ich bei uns im Wohnzimmer und am ganz anderen Ende in der Küche hat mein Sohn Wassermelone gegessen. Und ich habe so intensiv und übernatürlich diese Wassermelone gerochen. Im Nachhinein war das auch schon ein Zeichen. Und dann hat angefangen, mein Kreuz weh zu tun. Ich bin mal baden gegangen, mein Mann hat mich massiert. Dann habe ich mich hingelegt, wieder auf eine Unterlage, diesmal in mein Bett und bin ganz versunken in meine Hypnosen und um 23 Uhr hat es dann wieder getröpfelt und ich wusste, kannte das Gefühl ja jetzt diesmal auch. Es war genauso wie bei meinem ersten Sohn und auch genauso habe ich auch meine Wunschgeburt visualisiert, dass sie einfach wieder genauso wird wie bei meinem ersten Sohn, weil sie so wunderschön war. Und ich auch diesen Gedanken, es geht los, dass sich die Fruchtblase öffnet und man weiß definitiv, ja, es geht jetzt los. Und ja, muss nicht hadern, sind die Wehen jetzt intensiv, geht's los oder nicht. Genau, dann ging es wieder genauso los. Es war so ein schöner Moment. Und diesmal war jedenfalls ich weniger aufgeregt, mein Partner schon ein bisschen, ist noch rumgehüpft. Wir haben dann noch das Geburtsöl, den wir als Geruchsanker integriert hatten, gesucht und mein Sohn hatte den versteckt. Das war noch so ein kleiner Moment der Aufregung, aber dann habe ich mich schon zurückgezogen, wieder aufs Bett, die Unterlage gewechselt und ja, mich in meine Hypnosen begeben. Und irgendwann kam dann auch mein Mann zu mir, hat mich so genauso angesprochen, wie wir das schon geübt hatten. Ich war versunken in meine Hypnosen und dann ging langsam so die Wehen los, haben sich langsam eingeschwungen. Und was diesmal so, so gut getan ist, dass ich genau wusste, wie ich damit umgehen möchte. Bei der ersten Geburt habe ich mich da ja selber irgendwie so erstmal geguckt, was mir gut tut und so. Und diesmal wusste ich es einfach genau. In dem Kurs wird auch eine besondere Atemtechnik vermittelt, die man auch ganz intensiv übt. Ich wusste genau, wie ich diesmal atme. Und es war, ja, einfach schön, wie ich da lag. Mein Geruchssinn war wahnsinnig, wahnsinnig sensibilisiert. Das weiß ich noch, wie ich da lag. Ich habe Dinge gerochen, die ich sonst nicht rieche. Ja, und so, mein Mann hat irgendwann neben mir geschlafen und ich lag da, habe auch zwischendurch immer wieder geschlafen und war in so einem Dusel zwischen Trance, Schlaf, Atmen. Und irgendwann, obwohl die Wehen nicht intensiver geworden sind, aber es sich schon so sehr eingeschwungen hat, habe ich so irgendwie den Impuls gedacht, boah, wenn ich ins Krankenhaus will, dann müssen wir das jetzt mal angehen. Und habe meinen Mann gebeten, mal die Wehen zu tracken. Ich habe ihn dann immer so angetippt, wenn sie angefangen und aufgehört haben. Und er hat dann auch schon mit dem Kreissaal telefoniert, weil die App schon gesagt hat, ja, sollte mal losgehen. Und ja, dann sind wir gefahren. Und ich habe auch während der Fahrt, während des Anziehens, die ganze Zeit die Hypnose gehört und immer wieder mit dem Geruchsanker und auch einem anderen Anker, den wir integriert hatten, hat mein Partner mir immer wieder geholfen, da reinzukommen. Und auch in der Fahrt, dieser ganze Prozess des Übergangs, habe ich daran wirklich gearbeitet, bei mir zu bleiben und da drin zu bleiben, in dieser Entspannung, die ich eigentlich im Bett hatte. Und das hat auch wahnsinnig gut funktioniert, weil die Regelmäßigkeit der Wehen, die ist wirklich geblieben. Und ich konnte zwischendurch aber auch was sagen und rauskommen. Ich habe trotzdem immer wieder dahin zurückgefunden. Und die Ankunft im Krankenhaus, wir hatten schon ein kleines Präsentkörbchen für die Hebamme vorbereitet und einmal ein Brief und auch ein Geburtsplan, wo zum Beispiel drin stand, dass sie bitte möglichst nur mit meinem Partner kommunizieren. Und er ist dann so der Filter und wir hatten abgesprochen, was er dann zu mir tragen soll und was nicht. Und erst haben die Hebammen die ganze Zeit irgendwie doch noch mit mir gesprochen. Ich hatte so Stirnbandkopfhörer die ganze Zeit auf, wo auch mein Sichtfeld so ein bisschen eingeschränkt war dadurch. Und es war aber auch okay, ich konnte damit umgehen. Ich habe zwar gemerkt, dass die Wehen dann intensiver sind, wenn ich irgendwie so mehr rational anwesend bin, aber es war für mich okay. Und irgendwann haben die Hebammen sich kurz zurückgezogen und dann hat man gemerkt, sie haben den Brief und den Plan gelesen und ab da haben sie das komplett umgesetzt und haben nur noch mit meinem Mann gesprochen. Und es war total, ja, total schön. Ich habe mich total wertgeschätzt gefühlt dadurch und es hat auch wirklich gut geklappt. Und dann wurden die Wehen sehr schnell intensiver. Es gab wieder eine vaginale Untersuchung. Die war diesmal weniger unangenehm für mich, aber auch so mit dem Schluss, dass es eigentlich nicht festzustellen ist, so richtig, wie weit der Muttermund ist. Und ich habe dann schon so mit halbem Ohr gehört, wie sie zu meinem Mann gesagt haben, dass es wohl noch dauert, dass da noch nicht viel passiert ist. Es war 3 Uhr, als wir angekommen sind im Krankenhaus. Und dann natürlich auch das klassische CTG und so. Ach, was noch schön war, wir waren die einzigen im ganzen Kreissaal. Eine Hebamme und eine Hebammenschülerin war für uns da. Und ich hatte mir so ein bisschen, ich wusste, dass sie viele Hebammenstudentinnen auch immer haben und hatte mir das so ein bisschen gewünscht, dass eine dabei ist. Und es war sogar eine, die ganz am Ende ihrer Ausbildung stand, aber ihr noch eine begleitete Wassergeburt gefehlt hat. Und wir haben direkt gesagt, wir wollen gerne in die Wanne. Und da war sie schon ganz aufgeregt, hat sich gefreut. ja, und dann nach einem CTG konnte ich auch dann diesmal in die Geburtsbadewanne gehen. Und es waren dann so während des CTGs die Wehen schon deutlich intensiver geworden und ich wollte dann unbedingt in die Wanne und die war dann aber erstmal sehr heiß. Das Wasser war viel, viel zu heiß und das war ein nicht so schöner Moment. Da stand ich dann mit meinen Füßen viel zu heiß in diesem Wasser und der Rest von meinem Körper hat gefroren. Ich habe gezittert und in dem Moment waren die Wehen auch wieder viel, viel intensiver. Ja, und dann irgendwann war die Wanne befüllt und auch wohl temperiert, immer noch sehr, sehr warm, aber das fand ich angenehm in dem Moment. Und mit dieser Geburtsbadewanne konnte ich mich aber irgendwie nicht so gut anfreunden, obwohl das ja eigentlich eine richtige Geburtsbadewanne war. Aber die fand ich bei weitem nicht so gemütlich wie ja, diese normale Badewanne bei der ersten Geburt. Die war, glaube ich, eher darauf ausgelegt, dass man sich mal hinkniet oder hockt, aber ich habe diese Position unter der Geburt mal für mich probiert und sie haben nicht gepasst. Anatomisch habe ich das nicht gebraucht, war wirklich dieses Liegende, was ich eher gebraucht habe. Und dann ist nach einer Weile, habe ich gemerkt, wie ich ja immer weiter ja irgendwie so gefallen bin und dann hat noch so ein Quäntchen Verstand mir gesagt, boah, dein Kreislauf sackt gerade komplett ab. Das war von außen natürlich auch ganz, ganz schwer nur zu erkennen. Ich glaube, es hätte gar niemand erkannt, weil ich so entspannt in dieser Trance war und ich habe aber gemerkt, okay, nee, jetzt geht's körperlich mit mir bergab. Hab das meinem Partner signalisiert und der hat die Hebammen geholt und dann haben sie ganz schnell, haben mich auch gefragt, was mir gut tut und ich habe gesagt, irgendwie eine Abkühlung wäre gut. Dann haben sie das Wasser kühler gemacht und mein Mann hat mir immer einen kalten Lappen auf die Stirn gehalten. Und als sich dann der Kreislauf wieder beruhigt hat, dann wurden die Wehen sehr, sehr intensiv und dieser extreme intensive Druck auf den Po habe ich wieder gemerkt. Und diesmal hatte ich in der Vorbereitung erfahren, dass es eigentlich ein Hinweis darauf ist, dass die Geburt kurz bevorstehen könnte. Und ich wusste halt schon, das habe ich mitgekriegt, dass alle damit rechnen, dass es noch ewig dauert. Deswegen habe ich dann mal so signalisiert, ich habe einen intensiven Druck auf den Po. Und da war die Hebammenstudentin gerade da. Und dann hat sie gefragt, okay, auch mit dem Impuls zu pressen, habe ich gesagt, nein, das kannte ich ja auch noch gar nicht, diesen Impuls zu pressen von meiner ersten Geburt. Und dann hat sie gesagt, okay, dann würde ich gerne nochmal vaginal untersuchen. Und dann habe ich ein paar Wehen lang immer nur gesagt, nein, jetzt nicht. Dann hat sie immer gesagt, ah, okay, ja, ich warte auf die Wehenpause und hat immer gefragt, darf ich jetzt? Und ich habe immer nur nein, gleich, weil ich da überhaupt keine Lust drauf hatte. Der Druck war so intensiv und der Gedanke, dass jetzt jemand seine Finger einführt und mich untersucht, das hat mir gar nicht gefallen. Und ja, dann auf einmal war es dermaßen intensiv und ich habe angefangen, ganz laut zu tönen. Ja, im Nachhinein glaube ich, da ist mein Sohn wirklich mit Karacho durch mein Becken geschossen. Vorher einmal bei einer Wehe kam so ein kleiner, ich weiß nicht, was das ist. Ich denke mal, das war mein Schleimfropf. Da habe ich richtig gemerkt, wie was aus mir rausgeschossen ist. Bestimmt so einen halben Meter in das Wasser rein. Ich glaube, das war der Schleimfropf. Und da schon dachte ich, boah, was ist denn hier für eine Power am Start? Und auch wirklich mit der gleichen Power ist mein Sohn durchs Becken geschossen. Da war auch diese Geburt dann schmerzhaft, was diesen Zeitpunkt gab es bei meiner ersten Geburt nicht. Also mit einer Kraft und ich weiß auch, ich hatte auch hier eine kurze Übergangsphase irgendwann mal, wo ich gedacht habe, oh, ich lag irgendwie nur rum in den letzten Wochen, wie soll ich jetzt hier eine Geburt schaffen? Ja, aber mein Körper hatte ja trainiert mit den intensiven Senkwehen und wirklich, boah, mit so einer Kraft wurde mein Sohn aus mir heraus katapultiert. Auch diesmal nicht wirklich, dass ich das Gefühl hatte, intensiv mitzupressen, aber diese Hebammen haben mir von außen schon dann in der Austreibungsphase mich mal angeleitet und gesagt, jetzt pressen. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, als würde ich jetzt so tun, ich würde mitpressen, aber eigentlich hat das mein Körper selber gemacht. Und 2,5 Stunden, nachdem wir im Krankenhaus angekommen sind, um 5:19 Uhr, ist dann mein zweiter Sohn geboren.
Sehr schön. Konntest du ihn dir dann gleich zu dir nehmen? Wie war es diesmal? War gleich eine Verbindung da oder hat es auch wieder eine Weile gedauert?
Ja, zu der Verbindung möchte ich noch mal kurz zurückgehen in die Schwangerschaft. Es war erst sehr ähnlich wie bei meinem ersten Sohn, dass ich nicht so richtig eine Verbindung gespürt habe. Und auch die Kindsbewegungen für mich teilweise eher unangenehm oder gruselig fast waren, wenn ich das so von außen gesehen habe. Und in dem Kurs hat man sich in Trance auch oft verbunden mit seinem Baby. Und die Kursleiterin, die Christine Graf, hat einem so das Bild an die Hand gegeben, jetzt kannst du dich mit deinem Baby verbinden. Und dann so ungefähr, wenn es dir hilft, dann nimm es aus dir raus in deinen Arm. Und das war das, was ich gebraucht habe, um mich mit meinem Baby zu verbinden, weil mir das unglaublich geholfen hat, weil ich ja auch mich noch an dieses Gefühl erinnere, so glückselig meinen ersten Sohn immer gehalten zu haben und gestillt zu haben. Und das hat mir geholfen, mich zu verbinden mit meinem Baby im Bauch, indem ich mir vorgestellt habe, ich nehme es aus meinem Bauch raus in meinen Arm. Und so war da schon eher eine Verbindung da. Und auch die Vorfreude dadurch auf mein Baby war viel, viel größer. Und diesmal war mein Kreislauf stabil. Er war ja vorher schon mal, hat sich vorher schon mal verabschiedet. Und die Hebammen haben gefragt, willst du ihn jetzt aufnehmen? Und dann habe ich ihn selber aus dem Wasser genommen, auf meine Brust. Und auch er war sehr, sehr entspannt und schläfrig. Sie haben dann auch wieder ihn so ein bisschen animiert, dass er mal einen Ton von sich gibt. Ja, und ab da war er bei mir und auf der Brust und ich diesmal richtig, richtig happy. Ich glaube, ich konnte das auch bei meinem ersten Sohn nicht so richtig fühlen, weil ich halt einfach so schwach war, weil der Kreislauf da so abgesagt ist. Ich hatte auch nach der ersten Geburt plötzlich sehr schlechte Eisenwerte. Und nach der zweiten Geburt hatte ich ganz super tolle Eisenwerte. Vielleicht spielt das auch so ein bisschen damit rein.
Ja. Wie lange wart ihr dann noch im Krankenhaus? Seid ihr auch gleich wieder ambulant nach Hause gegangen?
Ja, genau. Wir sind auch wieder so um 12 Uhr ungefähr nach Hause gegangen. Was ich hiervon, welchen Aspekt der Geburt ich gerne noch berichten will, ist, dass die Hebammen mir ganz toll meinen Raum gelassen haben, aber diesmal eine Geburtshelferin dabei war, ja, von der ich mich nicht so gesehen gefühlt habe. Auf meinem Geburtsplan stand auch, dass ich keinen Zugang haben wollte. Das hatte ich bei der ersten Geburt auch nicht. Und da hatten die das einfach akzeptiert. Und diesmal haben die Hebammen sich abgesprochen mit der Geburtshelferin, die halt gerade wahrscheinlich irgendwo geschlafen hat. Und haben so gesagt, ja, erstmal nicht, aber später brauchen wir das dann schon. Und das war ein total schöner Effekt der Hypnose, weil ich habe das alles gehört. Die haben das ja mit meinem Mann abgesprochen, aber ich habe das ja trotzdem wahrgenommen aus meiner Hypnose und ich habe mich da aber überhaupt nicht drüber aufgeregt. Normalerweise in so einem Fall würde ich in so eine Spirale kommen und denken, was dann später ist und warum akzeptieren die das nicht. Und aber in dieser Hypnose konnte ich so ganz rational die Sachen wahrnehmen, aber sie haben mich in kein Gefühlschaos gestürzt. Das war wahnsinnig angenehm. Ja, und so auch dann mein Umgang, dass sie mich vaginal untersuchen wollte. Ich habe das dann für mich in dem Moment gelöst, indem ich gesagt habe, jetzt nicht gleich, weil ich es nicht wollte. Ich wusste, ich weiß es später auch nicht, aber ich dachte, ja, mit dem jetzt nicht gleich kann sie schon umgehen. Und ich führe aber auch keine Grundsatzdiskussion. Und in der Austreibungsphase war diese Geburtshelferin dann dabei und hat sich schon irgendwie mehr eingeschaltet, ja, hat mir mal Anleitung zum Pressen oder so gegeben und hat dann, nachdem das Baby geboren war, ich wollte, dass die Nabelschnur auspulsiert und hat da aber schon den Hebammen so ein bisschen Stress gemacht, hat man gemerkt, oh, wann ist es denn jetzt endlich vorbei? Wollte dann ganz schnell das Wasser auslassen, damit sie sieht, wie viel Blut ich verliere. Und dann kam die Plazenta diesmal nicht sofort und da hat sie mir sehr viel Stress gemacht. Muss ich im Nachhinein sagen. Ich wurde dann auch wieder aufs Kreisbett gebracht. Ja, und sie hatte totalen Stress, dass die Plazenta nicht sofort geboren wurde. Das finde ich im Nachhinein ja sehr unangemessen, weil die wäre schon irgendwann geboren worden. Und sie hat dann auch angefangen, auf meinem Bauch rumzudrücken und ich habe gesagt, aua, nein, das tut weh. Sie hat weitergemacht. Und dann habe ich wieder gesagt, aua, nein, das tut weh, und habe ihre Hand weggestoßen. Und erst dann hat sie aufgehört. Also ich war froh, dass bei der Geburt es nicht notwendig war, dass sie sich mehr eingebracht hat. Weil ja, im Nachhinein habe ich ihr Verhalten als sehr übergriffig eigentlich reflektiert. Ich muss aber dazu sagen, dass in dem Moment mich es nicht so sehr gestört hat.
Ja, da ist man ja vielleicht auch einfach mit anderen Dingen beschäftigt.
Genau.
Ja, aber trotzdem nicht okay, wenn man sagt, nein, ich möchte das nicht.
Ja.
Aber die Plazenta ist dann von alleine irgendwann gekommen.
Ja, nee, ich habe einen Oxytocin-Tropf, habe ich gekriegt. War
Okay.
aber dann für mich auch nicht so schlimm. Dann hatte ich halt doch so einen Zugang, aber ich war eh happy mit meinem Baby und so. Ja.
Und als ihr dann nach Hause gekommen seid, wie war es für den Großen, seinen kleinen Bruder kennenzulernen?
Er war. Wir hatten versucht, ihn nachts zu wecken, um ihm zu sagen, dass sein Onkel jetzt da ist und wir weggehen, weil ich es eigentlich nicht so schön finde, wenn er plötzlich morgens aufwacht und wir sind weg. Aber wir haben es nicht geschafft. Er hat so tief geschlafen, wir haben ihn nicht wachgekriegt. Wir haben ihm dann schlafend das gesagt, in der Hoffnung, dass vielleicht sein Unterbewusstsein das irgendwie aufnimmt. Ja, und er war dann sehr. Ich dachte nicht, dass man ihm so sehr anmerkt, dass er merkt, wie besonders dieser Moment ist. Also er war sehr ruhig und erstaunt und hat geguckt und war so, ja, erstaunt. Das trifft es, glaube ich, am besten. Er war sehr, sehr erstaunt und staunend hat er seinen kleinen Bruder angeschaut.
Schön.
Ja,
Und
das war sehr schön.
wie ging es dir dann im Wochenbett und wie hat es mit dem Stillen geklappt?
Von Seiten des Babys und des Stillens und so war das wunder, wunderschön. Ich habe eine Woche richtig Hardcore-Wochenbett machen können und habe danach mich ganz langsam wieder rangetastet. Das war total schön. Ich habe es so sehr geliebt. Meine beiden Wochenbetten, es ist so eine besondere Zeit und in diese intensiven Gefühle und die Hormone, die haben da auf mich beide Male zum Glück einen sehr, sehr positiven Einfluss gemacht. Einfach nur happy. Dann habe ich es total genossen, diese Besuche von der Hebamme und der Austausch mit ihr. Und es geht ja auch so schnell vorbei, diese Zeit, wo die Babys wirklich so klein und glitschig irgendwie sind. ja, sehr, sehr schön. Was mich da aber nochmal sehr beschäftigt hat, ist ein Phänomen, von dem ich vorher schon mal gehört habe. Ich hatte es aber vergessen. Mein großer Sohn, der da fast 4 Jahre alt war, kam mir von der einen auf die andere Sekunde und wir waren ja nicht lange weg. Wir waren keine 10 Stunden weg. Und er kam mir komplett verändert vor. Plötzlich kam es mir vor, als hätte er einen Riesenkopf, Riesenhände, Riesenaugen, ist allgemein riesig, halt in Kontrast zu diesem kleinen Baby. Und das hat bis heute angehalten. Es gab einen kompletten Switch, dass ich ihn wahrgenommen habe als mein kleines Kind. Und jetzt ist er ein Kind. Es passiert, glaube ich, eh sehr viel zwischen dem 3. und 4. Geburtstag. Und ja, er war plötzlich für mich ein anderes Kind und das hat mich emotional sehr aufgewühlt, weil da irgendwie plötzlich so ein Abschied passiert ist, den ich nicht hab kommen sehen. Und hinzu kam, dass in den ersten 2, 3 Tagen ich ihn am liebsten gar nicht bei uns in unserem Nest haben wollte. Boah, auch das ist sehr, ja. So, wenn ich das von außen höre, ist das sehr, sehr intensiv für mich. Aber ich wollte ihn wirklich, ich wollte am liebsten die ganze Zeit nur sagen, geh weg. Ich habe das sehr unterdrückt, weil es mir auch ein großes Anliegen war, dass er sich nicht zurückgesteckt fühlt. Wir haben uns schon so aufgeteilt, dass mein Partner schon in den Wochen vor der Geburt das meiste so mit ihm gemacht hat. Und dadurch hatten die eine ganz tolle Zeit. Und ich wollte meinen großen Sohn aber am liebsten gar nicht bei mir haben. Ich wollte dieses Nest nur mit meinem Neugeborenen haben. Und das hat mich natürlich emotional auch sehr, sehr aufgewühlt. Und ich hatte natürlich Angst, dass es so bleibt. Und nach diesen 3 Tagen ist es aber weggegangen. Und ja, der Platz in meinem Herzen hat sich für beide zurechtgeruckelt.
Ja.
Aber damit hatte ich nicht gerechnet. Im Nachhinein habe ich mich mit Freundinnen ausgetauscht, bei denen das auch so war und die mir das auch mal so erzählt hatten, aber in dem Moment hatte ich das nicht so auf dem Schirm und ich hatte es nicht erwartet. Ich hatte eher gedacht, oh, ich will nicht im Krankenhaus bleiben, damit ich bei meinem großen Sohn auch bin. Ja. Aber es war auch gut, dass das dann wieder weggegangen ist. Und es ist ja aber auch irgendwie nachvollziehbar, dass das so ist, ne? Dass man diesen intensiven Nestwunsch hat mit seinem Baby.
Ja, und dass ja da auch einfach ganz viel neue Beziehung entstehen muss, die mit dem Großen schon vorhanden ist.
Ja, genau.
Ja. Liebe Caro, vielen Dank, dass du uns so ausführlich von deinen beiden Geburten erzählt hast. Ich wünsche dir
Sehr
und deiner
gerne.
Familie weiterhin alles Gute.
Dankeschön, dir auch. Und danke, dass ich hier den Raum bekommen habe. Das hat sehr viel Spaß gemacht.
Das waren die Geburtsgeschichten von Caro. Wie immer freue ich mich über Unterstützung für den Podcast. Wenn du noch keine Sternebewertung in deiner App hinterlassen hast, dann freue ich mich, wenn du das jetzt sofort tust. Es hilft mir auch, wenn du den Podcast abonnierst und wenn du mich finanziell unterstützen möchtest und kannst, dann kannst du das tun auf buymeacoffee.com/Geburt. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.